Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Mein Name ist Jan Budde. Wir haben Montag, den 29. September 2025. Es ist 19.40 Uhr und wir sprechen heute über das Spiel von Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Mit wir, das deutet schon an, ich bin nicht alleine, aber das ist ja auch Usus in dieser Runde so. Bei mir unter anderem der Mann mit dem Flachpass unter den Wortwitzen, aber mit der Aufnahmespanne von Armindo Siebs rechtem Fuß, Benedikt Engelberts.
Gute.
Und sein Motto ist, wer schießen kann, ist klar im Vorteil. Ein Mann, dessen Analysen treffsichere sind als Nadim Amiris Freistöße, Domi Theis.
Gute. Oder muss ich erst mal holen von der von Benes Uncalling hier.
Ich hab's nicht mal verstanden.
Das ist ja schon mal ein guter Start hier in den Podcast-Aufnahmen.
Es untermauert, was ich sagte. Der erste Kontakt mit deiner Aufnahmespanne ist eher unsicher.
Und ich wollte eigentlich eben noch sagen, wäre ja auch keine Runde, wenn du alleine hier sitzen würdest. Das ist ja dann eher ein Punkt, oder?
Naja, aber es ist ein runder Tisch, möchte ich sagen. Aber Themen an und Mitnahme bei dir.
Ich habe mich zu sehr auf den Konter gefasst gemacht, ja. Also aufzupassen. Ja, so passiert das.
Ja, es war eine Menge los unter der Woche. Aber die heißesten News, die gab es tatsächlich bei dir, Bene, im Schlafzimmer. Habe ich auch nie gedacht, dass ich das mal so anmoderieren werde. Aber du hast eine neue Katze und sie dominiert unseren Chatverlauf, weil sie auch extrem süß ist. Und da sie da noch keinen Namen hat, hätte ich einen Vorschlag.
Du hast einen Vorschlag?
Okay. Nein, wir diskutieren das jetzt mal aus.
Okay.
Wie wäre es mit Fußballern? Bevorzugt vielleicht auch Ex-05er? Mhm. Ich meine, es gibt so offensichtliche Dinge wie Rosi. Das ist einfach niedlich, süß, kann man machen.
Geht auch für Männchen und Weibchen.
Absolut. Je nachdem, wie die Katze charakterlich drauf ist. Ist auch ein Hardcore immer drin. Mhm. Aber persönlich würde ich ja vielleicht eher so zu Katzosano empfehlen.
Also du warst wirklich kreativ. Ja. Also so viel Mühe habe ich mir da jetzt
nicht gemacht.
Also für mich wäre das ein Moreno-Fell.
Respekt. Respekt. Starker Call. Ich bin aber auch für Eddie Mietzon Fernandes. Oder auch Bo Schnursson.
Halleluja. Also du hast da wirklich losgelegt.
Hast du noch was?
Nee, da kann ich nicht. Ich dachte einfach so, aber so ein Kaishu könnte auch einfach so ein Katzenname sein. Ja, einfach, genau. Oder? Oder ich würde die einfach Boss nennen.
Boss ging auch.
Also je nach dem Auftreten halt.
Ja, Katzi Boss.
Ist ein kleiner Scheißer.
Je nachdem, wenn die so ein bisschen Riot geht, vielleicht ist dann auch so ein De Jong. Ja. So Nigel?
Ich habe auf jeden Fall. Nigel ist auch ein sehr guter Call. Ich hätte aber auch noch.
Oder Nigel!
Oh, gefällt mir auch. Ich hätte aber auch noch im Angebot Judjuel Maine Coon. Je nachdem, was für eine Rasse du da hast. Danny da Katzer geht auch jederzeit. Und da im Fußball ja. Ich weiß nicht, ist, wenn Bengal wieder drin sein sollte, würde ich einfach auf Bengalo gehen.
Einfach Bengalo.
Ja, Bene, was hat dich jetzt am meisten überzeugt?
Also du musst auch jetzt eine Entscheidung treffen, die permanent ist.
Jetzt gibt's die Urkunde.
Eddie Mietzon finde ich persönlich sehr weit vorne. Aber wobei Moreno Fell fand ich
also
auch stark.
Also beim Moreno Fell habe ich auf jeden Fall am wenigsten geatmet danach. So viel ist schon mal klar. Hat mir echt die Luft weggelassen.
Ja, du musst jetzt eine Entscheidung treffen.
Ja.
Moreno! Nein, du musst ja auch. Das ist wichtig. Die Intonation ist ja, also das ist ja das Hauptinstrument, wie du mit der Katze interagierst eigentlich.
Und das Rascheln der Futterdose.
Also wir machen Moreno, aber so ausgesprochen wie in der Werbung von Miracoli, oder?
Also Moreno. Aber Fell muss rein, weil sonst
ja.
ist der...
Ist ja, das ist der ganze Name. Aber das ist ja ganz oft, dass Katzen so einen sehr ausführlichen Namen haben, aber einen Teil
einen
hat
Rufnamen.
Der Rufname.
Ja. Finde ich okay. Wo wir gerade beim Thema Rufnamen sind, es gibt auch noch ganz große Neuigkeiten. Und zwar, ihr Rufname ist Heidi, obwohl ihr eigentlicher Name Heidrun ist. Und Heidrun Sigurðardóttir, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du bist der Inbegriff nicht nur von einer Volljuristin jetzt, sondern auch vor allem von Vollblutprofi. Dein Weg ist außergewöhnlich. Sie war auch mal bei uns zu Gast und wir verlinken euch die Folge und das Interview damals in den Shownotes. Außergewöhnlich an dieser Stelle, das mal so zu erwähnen. Also Volljuristin zu sein, nebenbei Fußballerin zu sein und Aufstieg mit Mainz 05 zu managen als Kapitänin. Ziehe ich groß den Hut vor. Sie hat einen ganz tollen LinkedIn-Post dazu auch nochmal geschrieben, wie ihr Weg war bei Mainz 05 und auch ihr persönlicher in Deutschland. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Musterprofi und vielen lieben Dank für das, was du bei unserem Verein leistest an dieser Stelle. Aber weil der Domi Moreno Fell erwähnt hat, das hat ja einen Hintergrund. Der Domi war nämlich zu Gast bei der U23, bei der Yunus Malli gerade von Spiel zu Spiel ein klein wenig mehr durchdreht und seine Champions-League-Form findet. Nach 9 Spielen ist man auf Platz 4, allerdings auch schon mit 9 Punkten Rückstand auf Platz 1, also nach ganz oben wird es wohl kaum gehen. Dort auf Platz 1 ist die SGV Freiberg. Und am vergangenen Freitag, als du zu Gast warst, da war das Mainzer Stadtduell gegen die TSV Schott.
Ja, wir haben am nächsten Tag dann mal den Spari, den Pressesprecher, gefragt, ob sie denn schon für die dritte Liga gemeldet haben. Fand er nicht so lustig. Nein, Spaß. Ja, wir waren da. Ich war privater Natur da, weil die ja Olchenbier da haben. Also das schmeckt mir sehr gut.
Also dein Ziel, je nachdem, welches Spiel du privat besuchst, ist je nachdem, welche Biersorte dort ausgeschenkt wird.
Unter anderem Faktor. Und es gab ja die 3-für-2 Shoppe Flatrate, die habe ich nicht genutzt. Aber wenn ich mir manche Gestalten angeguckt habe, die haben es vielleicht zu viel genutzt. Es waren 1200 Leute da und dementsprechend war das ein runder Abend. Auch für Mainz 05, obwohl, Zitat Benny Hoffmann, ein fürchterliches Spiel war von Mainz 05. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Aber am Ende gewinnst du das Ding durch Tore von Moreno Fell, 1-0 und total unverdient. Also der Elfmeter war okay, 2-1, Yunus Malli läuft in die Kurve rein, in den schwarzen Mob und nach dem Spiel auf den Zaun macht die Humba. Ich gucke so schlecht die an, der arbeiten muss und dachte so, Junge, wie viele Steilvorlagen willst du eigentlich bekommen hier heute für deine Headline?
Das ist ein Träumchen, aber die laufen ganz gut heiß eigentlich. War jetzt nicht unbedingt vor der Saison mitzurechnen, weil du hast schon ordentlich ausgemistet bei der U23, mal auf gut Deutsch. Und Moreno Fell entpuppt sich da gerade so ein bisschen als Cheatcode in der Liga, ehrlicherweise. Hat man das so annehmen können? Also der hat ordentlich getroffen vorher, aber dass er so scored, hat man damit rechnen können?
Nee, also das war die große Frage, die sich jeder gestellt hat. Verbandsliga in die Regionalliga. Der Typ hat sich aber auch krass fit gemacht, muss man sagen, über den Sommer nochmal. Und letzte Woche hat Flo mit ihm ein Interview geführt und er meinte, der krasseste Unterschied war, dass er halt irgendwie sonst vielleicht 6 Kilometer im Spiel gelaufen ist und da jetzt halt 10. So, ja. Und die Gap musste halt auch erstmal schaffen. Aber du siehst, was das für ein Cheatcode ist oder einfach für eine bessere Kaderplanung als in dem Jahr davor, wo du quasi keinen Neuner hattest, nachdem Markus Müller weg war, der ja jetzt in Kiel Stammspieler ist, also kann man auch nochmal erwähnen. Und jetzt hast du 3 Neuner, wovon aber nur Moreno Fell spielt, weil ich glaube, Videra, der aus Hannover kam, hat vielleicht einen Einsatz oder so gehabt. Und ansonsten Vargas, aber Moreno Fell liefert und du hast halt Malli. So, du hast halt Yunus Malli. Das ist eine fucking Qualität. So. Ja. Und dementsprechend merkst du das schon. Dieses Spiel hättest du letztes Jahr so nicht gewonnen. Wenn Schott Moreno Fell hat, steht es 4-1 nach der ersten Halbzeit. Am Ende waren es 13-3 Torschüsse für Schott und am Ende gewinnt Mainz 5 2-1. Und letztes Jahr war es genau andersrum. Da hatte Mainz 5 echt viele Spiele, wo sie deutlich besser waren. Kein Neuner und verlieren das Ding am Ende. Von daher Lob an die Kaderplanung an der Stelle. Das macht sich zumindest jetzt in der ersten Saisonviertel sehr bezahlt.
Nach ganz oben wird es trotzdem nicht mehr gehen, was aber auch in Ordnung ist. Sich jetzt mal in der Liga konsolidieren, eben nicht mehr gegen den Abstieg spielen müssen. Das, glaube ich, ist das A und O. Und eine sehr gute Zweite zu sein, die ausbilden kann für die Erste. Und das hat Moreno Fell auch gesagt. Ist natürlich schon mal so ein klein wenig der Traum, dass man da mal nach oben rutschen darf. Und ich will auch gar nicht der Sendung vorweggreifen, aber eventuell könnte man einen Knipser gebrauchen, möchte ich an der Stelle einwerfen.
Das stimmt, aber da müsste er noch ein paar Kilometer mehr laufen. Mal schauen, wie schnell das geht. Aber ich glaube, das Ding ist, Das wollte ich auch noch erwähnen. Mainz 05 macht auch einen Fehler nicht mehr, sondern die Spieler, die nicht im Spieltagskader sind, die Jungen, die werden halt auch eingesetzt, wie Konstantin Schopp und Casey Boss. Die haben ja, glaube ich, fast jedes Spiel gemacht. Also Boss hat jedes Spiel gemacht. Schopp hat eins ausgesetzt, auch wenn Schopp nicht gut war, muss man sagen. Also der hat, ja, das wird dann einem schnell hinterhergesagt, ein bisschen arrogant gewirkt. Das ist, so wirkt seine Körpersprache oft. Ich glaube, da steckt nicht viel dahinter, aber der war oft auf dem falschen Schritt und dachte so, ah ja, okay, ich kann mal eine Sekunde mal ein bisschen später starten, gewinnt trotzdem noch einen Zweikampf. Das war leider nicht so der Fall. Dementsprechend war das einer der schwächeren Auftritte, aber hatte ja auch schon gute. Was hast du eigentlich gefragt? Ich bin jetzt komplett vom Faden hier weggekommen.
Das ist vollkommen okay. Du hast jetzt einfach gerade referiert über die U23 und ich finde das auch in Ordnung. Ich finde aber den Take, den du gerade gemacht hast, sehr, sehr wichtig, dass sie eben die Jugendspieler und Perspektivspieler für die erste Mannschaft dort einsetzen. Ich glaube, Schopp war nämlich am Anfang gar nicht richtig für die U23 eingeplant. Wichtig, dass man diesen Schritt dann jetzt einmal macht und sagt, okay, Spielpraxis. Und ich glaube, es ist auch eine Erfahrung, die man aus der Causa Nelson Weiper gezogen hat.
Was ich tatsächlich in dem Zusammenhang sehr interessant finde, ist, dass Potulski im Profikader häufig ist beim Warmmachen, aber nicht im aktiven Spieltagskader. Das war jetzt gerade zum Beispiel am Wochenende auch wieder. Also man sieht ihn jetzt im Zusammenhang mit den Heimspielen, bei den Auswärtsspielen habe ich jetzt natürlich nicht so den krassen Eindruck gehabt, aber ich habe ihn 2-3 Mal gesehen, wie er sich mit den ganzen Auswechselspielern warm macht, aber trotzdem nicht im Spieltagskader ist. Da scheint also meine Einschätzung nach irgendwie der vielleicht ein bisschen näher am Kader zu sein, aber kriegt eben nicht in der U23 halt seine Spielzeit.
Ja, also mir ist es noch gar nicht aufgefallen, bis du es gesagt hattest oder bis ihr es gesagt hattet, was Klut, ich weiß nicht, ob die das einfach machen für den Fall, dass jemand verletzt, dass du definitiv eine volle Bank hast, auch wenn sich jemand beim Warm-up verletzt, aber Potulski, so wie ich es in den Trainingseinheiten ehrlicherweise gesehen hatte in den letzten Wochen, war er einfach so, wo du gedacht hast, krass, jede Entscheidung von dem ist richtig. Das wirkt noch nicht so krass auf dem Spielfeld, weil er halt einfach körperlich noch ein bisschen hinterherhängt und noch kaum irgendwie Breitenwachstum hat. Aber diese Entscheidungen im Vorwärtsverteidigen, im Spielaufbau, im Spielen und Gehen, die waren einfach richtig gut. Und wo du dachtest, okay, gib dem jetzt mal 2 Jahre noch und einen Körper mit krass viel Muskelmasse, dann führt da kein Weg dran vorbei, wo ich auch schon dachte, wenn es so weitergeht, muss der eigentlich in diesem Jahr noch sein Profidebüt in der Conference League oder in der Bundesliga geben.
Die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Wir behalten das weiterhin im Blick. Ich möchte ein Spiel nicht vergessen, das auch stattgefunden hat an diesem Wochenende. Ich war zu Gast bei der Damenmannschaft gegen Union Berlin. Union Berlin ist ein Bundesligist, es war aber DFB-Pokal. Anpfiff war am Sonntag um 14 Uhr. Man ist dann ausgeschieden mit 0-2. Was ich toll fand, war, man hat eine andere Spielanlage in der zweiten Liga, wo man wesentlich mehr mit Ball unterwegs ist und hat sich hier natürlich sehr auf diese Mainz 05 Tugenden des Umschaltfußballs konzentriert. Ich fand es beeindruckend, wie konsequent sie das auch durchgezogen haben, wie defensiv stark das auch in Teilen war. Und dann hat Union Berlin 1-2 Wechsel gemacht, auch verletzungsbedingter Natur. Und dann scoret die Person 2-mal und dann wird sie ausgewechselt und das war's auch wieder. Also
österreichische Nationalspielerin, ne? Erling Kempel.
Das kannst du einfach, da kannst du die Qualität nicht von der Hand weisen und du siehst das sofort an der Athletik. Du siehst es am Körperlichen ganz, ganz krass, die kommt drauf, ganz anderes Tempo drin, einfach von der Körperlichkeit her und Spielverständnis logischerweise auch. Und das ist dann schon, da merkst du dann den krassen Unterschied. Zweite Bundesliga Damen, erste Bundesliga Damen. Und dieser Unterschied ist in meiner Wahrnehmung auch noch mal größer als bei den Herren. Und dieser Unterschied ist auch innerhalb der ersten Bundesliga noch mal größer von den Top-Teams zu dem restlichen Feld. Also wenn da die Qualität weiter zusammenrutscht, dann werden diese Spiele auch noch enger. Und ich hatte eigentlich auf so einen kleinen Wolfsburg-Moment gehofft, wie letzte Saison, wo man ja wirklich unglücklich ausgeschieden ist, aufgrund einer schwachen Schiedsrichterleistung. War einem dieses Jahr halt nicht vergönnt. Aber ehrlicherweise, ich liebe das. Man kommt da hin, man hat einen geilen Vibe. Und ich glaube, auch dem einen oder anderen Profi gefällt es. Denn Kai Shusano war auch da und hat sich das Ganze mal in aller Ruhe angeguckt. Gibt ja auch genug japanische Spielerinnen plus einen japanischstämmigen Trainer an der Seitenlinie. Das bietet sich mal an, da vorbeizuschauen. Und hat auf jeden Fall kein schlechtes Spiel gesehen. Aber ich möchte sagen, ein untypisches. Also es lohnt sich für ihn auf jeden Fall mal, öfter da vorbeizuschauen. Und vorbeischauen ist auch mein Stichwort, denn es steht die erste große Reisewoche für alle Mainzer an. Donnerstag geht's nach Nikosia. Wer hat jetzt Tickets aus dieser Runde?
Leider nein, leider gar nicht. Ich musste meine Saat, meine Möglichkeiten nach auswärts zu fahren, war etwas gestreckt, geldmäßig, und da habe ich mich für andere Spiele entschieden und nicht für Nicosia.
Beziehungsweise für eine Katze.
Ich glaube, für
noch nie war die Formulierung, das Spiel war für die Katze so gut angelegt wie für Nicosia.
Ich sag's mal so, für das Geld, was ich für die Katze ausgegeben habe, wäre ich nicht nach Nicosia gekommen.
Aber Cuteness-Faktor ist auf jeden Fall höher, als das beim Spiel gegen Nicosia der Fall sein wird. Bringt mich aber zu dem Thema Cuteness-Faktor, weil wir werden ja anders auflaufen als bisher gewohnt. Was denkt ihr eigentlich zum Europa-Dress-Code, der da präsentiert wurde? Ist vom schönsten Mann in Mainz präsentiert worden, ne? Mainzer Modepapst Fabi von M1 hat es präsentiert. Aber was sagen wir zum Stöffchen, nicht zum Mann?
Scheußlich. Wirklich. Also, dass sie sich nicht mal von diesem Corporate Design und diesen Kacheln da lösen, ist, man hätte es doch wenigstens da machen können, oder? Also vor allem so, also ich finde die großen Kacheln noch schlimmer als die kleinen.
Das sind ja nicht mal die großen Kacheln, das sind ja so halbgroße Kacheln. Was mich an diesem Trikot am meisten stört, wenn sie dieses Design durchgezogen hätten, komplett normal, also mit zwei Farben und wechselweise angeordnet, wäre das in Ordnung gewesen. Auch wenn es rot und dunkelrot gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Es gibt aber drei Farben. Es gibt dunkelrot, normales Rot und weiß. Und das ist so komisch angeordnet, dass es teilweise aussieht wie eine Schärpe. Und auf die hässlichste Art und Weise, also es ist wirklich ein bisschen Augenkrebs, was ich halt leider trotzdem sagen muss, ich wollte unbedingt dieses Conference League Badge, deswegen habe ich mir dieses Rekord natürlich trotzdem gekauft. Das ist, was natürlich eigentlich, und das müssen wir ja hier sagen, der falsche Weg ist. Aber da ich nicht dachte, dass es dieses Badge sonst irgendwo gibt und da ich mindestens ein Trikot haben wollte, wo dieses Badge drauf ist, musste ich diesen Weg gehen.
Ich finde es deswegen so frustrierend, weil ich mir dachte, wäre dieses Trikot plain rot mit diesem weiß-güldenen Kragen, mit der mittigen Anordnung, das Ding wäre ein Banger. Yes. Und zwar ein Banger, der dir aus den Händen gerissen worden wäre, sondergleichen. Und auch wenn das Scheißding 130 Euro gekostet hätte, die Leute hätten es dir aus den Händen gerissen. Ich kann dieses Corporate Design wirklich langsam nicht mehr sehen. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck eines Corporate Designs, dass du es überall drauf bappst. Es gibt Steigerungsmöglichkeiten. Es gibt ich habe letztens erst eine sehr tolle Doku dazu gesehen, wie es zum Beispiel die LA Rams machen. Die haben je nach Intensität und je nach Vorhaben, also sprich von sehr formal Pressemitteilung bis quasi Spieltagsposting, jetzt mal ganz abstrakt gesagt, verschiedene Einsatzformen ihres Corporate Designs, was sich dann durchzieht. Und dieses Corporate Design ist dann eher angelehnt an Sketchy, also zum Beispiel Linien, die wie mit der Hand gezogen aussehen. Und das intensiviert sich je nachdem, in welchem Kontext das verwendet wird. Aber einfach ein Muster nehmen, es Corporate Design nennen und es überall draufklatschen, ist nicht die Definition und auch nicht die Anwendung eines Corporate Designs. Das ist der easy way out und so sieht es teilweise leider auch aus. Aber ich habe es bei den Damen jetzt nochmal gesehen und im Bruchweg finde ich es eigentlich ganz schick. Rot, also weil du es vorhin angesprochen hast, hellrot, dunkelrot, im Corporate Design abwechselnd, über eine große Bande gezogen, gibt einen 3D-Effekt, der schnieker aussieht. Solche Sachen in Ordnung, aber es überall draufsetzen, für mich way too much.
Vor allem, wenn das Design eins ist, wo du sagst, das ist auf jeden Fall vorher schon dreimal auf dem Maybe-Pile gewesen, wenn nicht sogar auf dem Trash-Pile, wo man gedacht hat so, oh scheiße, wir spielen international, wir brauchen eins mehr, ein Trikot mehr, was wir verkaufen wollen, und dann ist das aus dem Maybe-Pile in den, naja, machen wir es halt, Pile gekommen.
Ja, und ich check auch nicht, was manche sich denken, weil zum Beispiel habt ihr es bei Stuttgart mitbekommen, mit ihrem Brustring, den sie ja europäisch nicht haben dürfen, weil der Rücken darf nicht eine andere Farbe haben als die Hauptfarbe, und dann ist das hinten quasi, wie wenn ich bei Canva die Transparenz von 100% auf 10% ziehe. dann lass es doch von Anfang an. Aber das haben die scheinbar nicht bedacht, oder? Weil es hieß, wurde im Nachgang dann so verändert.
Also was ich halt wild fand, war die Erklärung, das sei eine Reminiszenz an das erste Europa-Trikot von Mainz 05 gewesen, das Mittelaxiale. Wo ich dann sage, Entschuldigung, liebe Leute, Jacko hat wieder sein One-Trick-Pony-Movement rausgeholt. Und habe dann, falls ihr euch erinnert, auf unserem Kanal gepostet, ein Foto von dem Team-Merch vom VfB Stuttgart, die dasselbe haben wie wir, mit dem, wo wir dieses schöne Beige, sage ich mal, oder Off-White haben, mit dem blauen Emblem auch mittig angeordnet, was ja wirklich schick ist. Mhm. Aber dasselbe hat der VfB Stuttgart. Und ich habe dann halt geschrieben, VfB Stuttgart läuft mit Reminiszenz an ersten Mainzer Europa-League-Trikot auf. Weil das so ist so dumm, an den Haaren so herbeigezogen. Dumm. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass du es dann noch probierst, so zu verkaufen, wenn du dir in erster Instanz offensichtlich nichts gedacht hast.
True. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Das war ein Reinfall.
Wer auch bekannt ist für Trikotreinfälle, und es war besonders frappierend an diesem Wochenende, ist der BVB. Ansonsten ist dieser Club gerade auf Erfolgskurs. Borussia Dortmund ist saisonübergreifend seit 12 Bundesligaspielen ungeschlagen gewesen. 10 Siege, 2 Unentschieden. Zuletzt gab es 3 Siege nacheinander. Clou daran, alle ohne Gegentor. Bei uns hingegen noch kein Heimsieg und saisonübergreifend seit 7 Heimspielen sogar sieglos. Nach Augsburg, aber immerhin mit der Hoffnung, dass die Offensivmaschine jetzt wenigstens läuft. Und damit würde ich sagen, wir füllen nochmal die Gläser auf, pumpen noch ein bisschen das Humorlevel auf, bevor es dann Bonjour Tristesse heißt. Bis gleich.
Oh, und dann Emre Can, Junge, wie geht der da rein? Och, Emre, glattrot! Ja, das ist auch so dämlich! Das ist so dumm, wie Emre Can da reingeht, Bruder! Ey, das ist so dumm, glattrot, Emre Can! Der Gefaulte steht da selbst bereit. Und er macht ihn! Und er macht ihn sehr souverän! Weiter jetzt! Komm, Dortmund! Weiter, weiter! 1-1 Ausgleich! Come on, Mann! Jetzt müssen wir aber erstmal nochmal aufpassen. Da Costa bringt den Ball rein! Und 2-1 Mainz. Und Burkhardt. Digga, nein! Und ich sag noch, jetzt musst du aufpassen! Und musst mindestens mal mit dem Unentschieden in die Kabine gehen, Mann! Lass uns dann noch mal die Butter vom Brot nehmen! In der dritten Minute der Nachspielzeit klingelt es! Ach, scheiße! Da Costa ist da durch auf deiner rechten Seite! Mann! Wene 3-1! Scheiße! Du kriegst jetzt wieder völlig auf den Arsch in Mainz! Mann!
Die Situation mit Emre Can konnte es dieses Mal nicht geben, also eine schöne rote Karte für Mainz 05. Einen plötzlichen und spontanen Ausfall gab es trotzdem. Und das war eine gute Nachricht für alle 05er. Guirassy hat sich irgendwas im Oberschenkel getan und konnte deswegen nicht auflaufen. Wobei, ob das so eine gute Nachricht gewesen ist, sei mal dahingestellt. Denn Borussia Dortmund hat seit der Verpflichtung von Guirassy 6 Pflichtspiele ohne ihn bestritten und es gab 5 Siege und ein Unentschieden. Und wenn du dann noch so einwechselst, wie der BVB es tut, nämlich Jule Brandt für Guirassy, der dann einen Sahnetag erwischt, dann ist es natürlich blöd gelaufen für dich.
Aber bei Jule Brandt weißt du nie, woran du bist, ne? Also ja, im Nachhinein 2 Vorlagen, aber ich oute mich als Nicht-Julian-Brandt-Fan und sage, das ist ein Spieler, der einfach irgendwo versackt am Ende.
Ja, das ist so, der hat so das Spektrum von Gefrierbrand über Weinbrand bis brandgefährlich und du weißt nicht, wo er am Ende bei rauskommt. Also entweder voll alkoholisiert, voll daneben, eiskalt oder Hot Take richtig gut dabei. Und diesmal hat er halt auf jeden Fall das Gaspedal gefunden und ordentlich Gas gegeben. Blöd für uns, denn auch bei uns gab es so durch Kors rote Karte und auch durch Cassis Verletzung Veränderungen in der Startelf. Sieb hatte nach seiner guten Leistung gegen Augsburg eine Einsatzgarantie von Henriksen verordnet bekommen und Lee war wieder fit, der ist reinrotiert und Widmer und Leitsch kamen ebenfalls in die Startelf. Bevor wir uns das näher angucken, ich brauche ja jetzt niemandem erzählen, dass wir dieses Spiel verloren haben. Was ist eure allgemeine Meinung zu diesem Spiel im Nachhinein?
Ich glaube, dieses Spiel hat insgesamt keinen Sieger verdient. In seiner Gesamtheit wenig interessante Torchancen, wenn sie nicht wirklich durch eklatante Fehler hervorgerufen worden wären, wäre das Spiel einfach so versandet wie diese eine Minute in der ersten Halbzeit, wo Kobel einfach nur den Ball hält. Das war für mich die Szene des Spiels und was ich in seiner Gesamtheit über das Spiel denke. Es war einfach langweilig.
Ja, ich habe mir heute ja nochmal die ersten 45 Minuten reingeprügelt, muss man ja wirklich ehrlicherweise so sagen. Und da siehst du aber halt einfach auch den Qualitätsunterschied. So, das hat Nico Bungert ja nach dem Spiel dann auch gesagt. Ja, das ist eine Champions League-Mannschaft und die können das sehr gut kontern und deshalb kannst du ja auch verlieren. True, aber du hast vor Augen geführt, wie wenig Qualität du einfach offensiv hast und du hast ein Stück weit dieses Spiel schon vor dem Anpfiff verloren durch die Aufstellung. Du hast eben angesprochen, für mich war das unverständlich, dass Silvan Widmer angefangen hat. Weil
gehen wir nachher natürlich näher drauf ein, warum.
Für mich ganz klar war, so in der Aufstellung hattest du einen Spieler, der in die Tiefe geht und das ist Amindo Sieb. Versus fünf Spieler, die nur den Ball in den Fuß haben wollen und die dann halt auch teilweise da ihre Stärken haben, aber wenn alle nur den Fuß haben wollen, ist es so einfach zu verteidigen. Und deshalb war ich sehr überrascht, dass Niki Waratschnik nicht gespielt hat. Schlechti war auch mit im Stadion, privater Natur. Der hatte vorher gesagt, also er erwartet Nordar da. Das hatte ich jetzt gar nicht so krass auf dem Schirm, aber wäre auch eine gute Option gewesen.
Das war mein Take tatsächlich. Können wir ja nachher nochmal drüber reden, ob das sinniger gewesen wäre in dieser Konstellation. Ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Spiel hat mir vor Augen geführt, dass der BVB keine Spitzenmannschaft ist. Es gab viele Gründe dafür. Das eine ist, ich stimme Bene zu, ohne unser Zutun hätte der BVB kein Land gesehen, ehrlicherweise. Ich widerspreche da auch ein Stück weit Nico Bungert, ehrlicherweise. Ich stimme dir zu, Domi. Wir im Ballbesitz und lange Bälle, hinterher wurde zwar gesagt, das war nicht der Plan, aber das sah nicht gut aus. Ich glaube, die Mannschaft könnte es besser. Woran es liegt, müssen wir gleich eruieren. Aber was ich frappierend fand, beim Stand von 0-2 gegen eine dezimierte Mainzer Mannschaft stellt sich Borussia Dortmund, die selbsternannte Nummer 2 in Deutschland, an eine Eckfahne. Nicht einmal, sondern dreimal hintereinander an die Eckfahne. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Und wenn das die Art ist, in der der BVB Fußball spielen will, na herzlichen Glückwunsch, dann ist das echt traurig.
Ja, jetzt mal abgesehen von der Eckfahne gehe ich nicht mit deinem Call, weil die Abwehr gewinnt die Meisterschaften am Ende. So, und wenn die jetzt noch, ich sag mal so, wenn die jetzt beim Stand von 0-2 und gerade dann, wenn die einen Mann mehr hatten, da viel den Ball gehabt hätten und dann in Konter gelaufen wären, was die große Mainzer Stärke ist, wie man in Augsburg gesehen hat, dann wäre es Geschrei groß gewesen am Ende, wenn die dann auf einmal wieder ein 2-2 haben und keinen 2-0-Sieg. Und dementsprechend ist das für mich im Stile einer Spitzenmannschaft und im Stile einer Niko Kovac-Mannschaft vor allem, die nicht mehr macht, als sie muss.
Also, dass man das Stil nennt, finde ich schon schlimm. Erster Kommentar dazu. Zweitens, defensiv gebe ich dir recht. Das ist gar nicht so der Punkt. Und wir sind auch harmlos. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Tor geschossen hätten. Deswegen gehe ich eigentlich mit Benes These mit. Passiert nichts im Regelfall. Es bleibt beim 0-0. Und wenn Mainz 05 sagt, ja gut, dann nehmen wir halt einen Unentschieden mit, dann bleibt es erst recht beim 0-0, weil dann passiert gar nichts. Der BVB ist dann nämlich auch nicht sonderlich einfallsreich. Und ohne Gerassi wird es dann auch schwierig für sie, ohne Zielspieler. Vor allen Dingen verteidigen können auch wir. Also defensiv haben wir jetzt nicht so große Probleme. Der BVB mag gerade eine Erfolgswelle haben, ich sehe die aber nicht bis ans Ende der Saison und Titel gewinnen sie so auf gar keinen Fall und dafür sind die Bayern auch in dieser Saison wieder mal viel zu gut. Aber bevor wir jetzt hier über die Meisterschaft reden und alle sich fragen, wann wir denn ins Meisterschaftsrennen eingreifen, müssen wir, glaube ich, dieses Spiel einmal analysieren und für mich lässt es sich am besten analysieren anhand von 3 Kontern. So ehrlich müssen wir sein. Wir hatten 3 Konter gegen Augsburg. Diesmal haben wir 3 gefressen. Und das ist einmal das 0-1, das 0-2 und das Rot für Robin Zentner. Das ist meine Meinung zu diesem Spiel. Eigentlich entspricht sie dem, was du gesagt hast, Bene. Und für mich haben sie alle drei das gleiche Problem. Es ist ein Mismatch zwischen Danny Da Costa und Karim Adeyemi. Obwohl es eigentlich von der Veranlagung gar kein Mismatch sein dürfte. Es war aber eins. Und warum das so ist, das würde mich mehr interessieren.
Also ich finde, ein Mismatch ist es safe immer, weil Adeyemi ist mit der Schnellste der Liga, aber du kannst ihn ausschalten. So, du brauchst halt in der Restverteidigung Kontakt einfach zu ihm und das hatte Da Costa beim ersten Tor schon nicht, wo Adeyemi an der Seitenlinie steht. Also mehr oder besser pressbar ist dieser Spieler eigentlich. Er steht erstmal zum Rücken, aber Da Costa geht nicht drauf, lässt ihn aufdrehen, lässt ihn dribbeln. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Und beim zweiten Mal, ehrlicherweise, hat er ja keinen Gegenspieler hinten bei diesem Einwurf, wo Amiri den Fehlpass spielt. Warum er dann so weit hinten steht und nicht mehr Kontakt hat zum ersten Dortmunder Angreifer, also das ist ja das oberste Prinzip in dieser Restverteidigung, hab Kontakt zu den Angreifern, wenn die angespielt werden.
Das 1-0, weil du es gerade angesprochen hast, also da einfach draufgehen, den Kontakt zum Mann suchen, du sollst nicht press an dem dran stehen, aber wenn du eine Hand im Rücken hast, reicht das schon, dass er sich nicht aufdrehen kann. Aber der lässt sich, ich glaube, da ist er 5 Meter weg und der kann sich gemütlich aufdrehen.
Der kann den Ball annehmen in aller Ruhe, kein Druck.
Da gilt die alte Verteidigerregel, entweder dem Ball oder dem Mann, im Idealfall beides. Und Stefan Bell hat immerhin die Qualität, wenn er den Ball nicht kriegt, dann nimmt er den Mann weg. Und in der Situation, okay, ist eine safe gelbe Karte, aber die Situation ist gekillt. Und Adeyemi, auch als jemand, der dann nicht sonderlich viel Bock hat auf Körperlichkeit, kann dann auch schon mal so ein bisschen die Spiellust genommen werden. Vor allen Dingen, wenn es denn mal wehtut. Die gelbe Karte bekommst du eh schon für die Situation, in der du faulst. Und das ist eine Art von Cleverness, die ich von einem, ich glaube, was ist er, 30, 32?
32, ja.
32 von einem gestandenen Bundesliga-Profi mit europäischer und internationaler Erfahrung erwarten muss.
Aber individualtaktisch einfach schlecht.
Und das ist für mich die Situation, die du angesprochen hast beim 0-2. Also entweder ich bin an ihm dran, so wie wir es gerade beschrieben haben, oder ich sage, okay, ich bin hier zu weit weg, initial, ich komme jetzt gerade nicht mehr ran. In dem Moment setze ich mich ab. Was meine ich damit? Ich laufe langsam zurück zum eigenen Tor und nehme dadurch das Tempo aus der gegnerischen Offensivaktion und erlaube meinen Mitspielern zurückzukommen. Und ein Kai Schusano war sehr schnell da. Aber Danny Da Costa läuft nicht nur schlecht mit zurück, sondern auch noch unfassbar langsam, wird von 2 oder 3 Dortmundern auf dem Rückweg überholt als einer der schnellsten Mainzer im Kader, lässt Kai Schusano in der Situation komplett alleine, der kriegt es ja fast sogar noch verteidigt, ehrlicherweise, und somit fällt dann das 0-2. Und diese Situation, dass er das nicht eingeschätzt bekommt, das ist nicht die erste Situation, in der daraus ein Tor resultiert. Und ich meine, es war gegen Wolfsburg, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wo er auch schon diese Distanz nicht findet, blind ins Zentrum reinläuft und dadurch den Raum in seinem Rücken öffnet. Und so ein Fehler kann dir mal am Anfang der Saison passieren, aber bitte doch dann nicht in dieser Frequenz. Und das ist mir dann eindeutig too much und zeigt für mich eigentlich, dass Danny Da Costa bisher einen Saisonstart zum Vergessen eigentlich hat.
Ich denke auch, Danny Da Costa ist viel zu unsicher als der Innenverteidiger, der aktuell am meisten bei uns spielt. Das muss man ja auch noch sich mal überlegen. Er ist einer der wenigen Spieler, der, glaube ich, bisher jedes Spiel gemacht hat und fast nie ausgewechselt wurde. Und da denke ich mir halt einfach, eigentlich muss der dann unser Anker sein in der Abwehr gerade. Wenn wir eine rote Karte haben, wenn wir mit Stefan Bell jemanden haben, der nicht so viel spielen kann, wenn wir mit Hanke Olsen jemanden haben, der oftmals kleine Verletzungsprobleme hat, auch mit Trainingsrückstand in die Saison gestartet ist, da brauche ich doch jemanden mit Sinn und Verstand, sag ich mal. Und ich habe das Gefühl, er schwimmt einfach fast in jedem Spiel.
Das Blöde an dieser Situation in diesem Spiel war ja, dass das aufgetaucht ist in Situationen, in denen nicht Leitsch Adeyemi verteidigt hat. Und ich finde, den Vergleich muss man sich dann schon angucken. Leitsch bisher maximal mit einem Kurzeinsatz in dieser Saison, ansonsten nicht wirklich auf dem Tableau, auch nicht eingewechselt worden, kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste in dieses Spiel. Und ich habe mich schon gefragt, okay, wie hast du es jetzt hier hingeschafft? Wo kommst du auf einmal her? Aber dafür einen defensiv sehr soliden Eindruck hinterlassen und vor allen Dingen diese Läufe von Karim Adeyemi verhindert. Und das ist für mich die dritte Kontersituation, als Adeyemi dann auf Robin Zentner zuläuft. Diesen Diagonallauf, also von außen nach innen ins Zentrum, den hat Leitsch konsequent abgebunden. Also entweder hat er ihm den Laufweg gekreuzt, sodass es nicht funktioniert hat. Er stand bei ihm, hat ihn einfach initial bereits verhindert. Das hat Leitsch unfassbar clever und unaufgeregt gemacht. Und Danny da Costa, von dem man das eigentlich genauso erwarten müsste, sieht in dieser Situation erneut schlecht aus, nimmt den Laufweg nicht auf, läuft dann hinterher und auch hier erneut nimmt der halb bei der Situation das Tempo raus und läuft nicht im Vollsprint durch, überholt beide, um dann als letzter Mann auf der Linie eventuell zu klären. Das ist dann halt wirklich final, ja, die Krönung auf diese doch sehr, sehr überschaubare Leistung. Leider. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Typ Weltklasse. Ich finde es auch ein klasse Kerl, je nachdem, was er mal raushaut. Super entertaining. Jemand, ich meine, wir haben ihn hier an der Wand hängen zusammen mit Jonas Hector. Ich finde den Bub mega, aber das gerade ist leider weit unter dem, was er in der Lage ist zu leisten.
Ja, und vor allem das Thema Konteranfälligkeit, Restverteidigung, innere Linie decken und nicht freigeben ist die eine Sache, aber auch im Spielaufbau. Also gerade in Halbzeit 1, wie viele lange Bälle irgendwo, dann auch diese Abstimmung nicht passte, dann hat er den Rücken der Abwehr gechippt, dann ist keiner reingegangen, dann hat er ihn zu kurz gechippt, dann ist Sieb aber schon gegangen und so. Und das war Kraut und Rüben. Und ich fand, die Dreierkette war irgendwie aus der Hölle, ehrlicherweise, denn du sagst es, da Costa müsste der Fels in der Brandung sein, jetzt flapsig gesagt, weil absolute Stammkraft, letztes Jahr überzeugend, Hanke Olsen immer wieder raus, Leitsch fremdelt sowieso seit 3 Jahren mit Mainz 05 und Bundesliga-Fußball und den fand ich sowieso mit Ball nicht existent, er hat sich keinen einzigen Ball geholt, obwohl er einen linken Fuß hat und eröffnen kann und wo für mich auch irgendwie klar war, okay, ja, ich finde es richtig, in diesem Spiel vielleicht jetzt noch nicht Podolski reinzuschmeißen, aber du hast da ein 17-jähriges Top-Talent auf der Bank und du siehst bei Maxim Leitsch, das ist gegen den Ball okay, meinetwegen, aber das ist nichts, was sich weiterentwickelt, wo du auch einen Mehrwert am Ende hast. Und da sage ich, in Zukunft kann ich es nicht groß verstehen, wenn da weiterhin Maxim Leitsch spielt, wenn die Entscheidung Leitsch oder Podolski ist.
Wobei es im Moment dann tatsächlich bei der Leistung auch von Danny da Costa herzlich egal ist, wer der andere Halbverteidiger ist, muss ich an der Stelle sagen. Mit Ball verlangt auch immer sehr viel Souveränität ab in dem Moment. Wenn du wenig Spielpraxis hast, bist du auch nicht so mutig mit Ball. Ich gebe dir prinzipiell in allem recht, was du gesagt hast, möchte trotzdem anmerken, die Pfostenszene wurde von Maxim Leitsch durch seinen linken Fuß eingeleitet in den Lauf. Ich glaube, es war Sieb.
Ja, Kai Schosano hat den Blattball lang gespielt.
Von ihm aber initiiert hinten raus. Also die Möglichkeiten wären da, aber ich glaube, da ist einfach, dass er halt seit 3 Jahren fremdelt, da ist nicht sonderlich viel Stand jetzt zu erwarten und vielleicht auch gar nicht. Dass Danny da Costa aber auch nicht der begnadetste im Ballbesitz ist, ist jetzt auch keine heiße Neuigkeit. Ich meine, wenn wir uns an Köln zurückerinnern, er hat häufig nicht den leeren Halbraum gefunden und der war einfach meterweit vor ihm offen und es wäre ein gerader Pass in die Tiefe gewesen. Das hätte uns das Spiel wesentlich leichter gemacht gegen Köln. Auch da hat er diese Wege nicht gefunden. Und dass Hanke Olsen schon seine Stärken auch im Abschluss hat, aber ansonsten im Spielaufbau limitiert ist, ist auch keine Neuigkeit. Und das war ja das, was wir auch in der vergangenen Woche gesagt haben, was ja wirklich schwer wiegt, ist dieser Ausfall von Dominic Kohr mit Blick auf die Eröffnung des Offensivspiels.
Finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich mir auch denke, bei Danny da Costa hätte ich mir tatsächlich auf der rechten Seite, die ja auch einen personellen Umbau hatte, vielleicht ein bisschen mehr Initiative gewünscht, gerade im Offensivspiel, da ja mit Silvan Widmer eine etwas nicht ganz so offensive Option wie Ferracznik auf dem Platz stand. Und da hat Danny ja auch gerade in den ersten Spielen der Saison immer mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Und ich fand, dass er tatsächlich vielleicht etwas weniger progressiv nach vorne gegangen ist, als es hätte sollen. Gerade weil auf der anderen Seite mit Leitscher jemand ist, der das vielleicht etwas konservativer gespielt hat.
Ja, ich finde aber auch, dass wenn Widmer so defensiv spielt, wie er gespielt hat, du dir als Halbverteidiger viel mehr Offensivaktionen rausnehmen darfst, weil ja jemand hinten ist.
Genau, das meinte ich, ja.
Ja, sorry, aber dann habe ich dich richtig verstanden. Also die Option hätte schon gegeben, aber diese Initiative gab es de facto nicht. Und damit hing dann die rechte Seite eigentlich komplett offensiv, also sie lag brach, sagen wir es so.
Komplett. Und du hast einfach vor Augen geführt bekommen, wie limitiert du bist, vor allem wenn du in Rückstand gerätst. Denn diese Statistik ist ja auch frappierend. So, du hast diese Saison viermal in Rückstand gelegen. Einmal hast du nur geführt. Dieses eine Mal gegen Augsburg hast du gewonnen. Ansonsten hast du aus diesen vier Spielen nach 0-1 einen einzigen von 12 Punkten geholt. Und das ist ja nichts Neues, ne? Letztes Jahr nach Führung, ich glaube, es gab 18 Führungen, 2,4 Punkte geholt. Wenn du aber hinten lagst, 14 Mal, dann waren es 0,5 Punkte. Also du kamst nicht zurück. Das einzige Spiel war RB Leipzig letztes Jahr, dass du nach einem 0-1 noch gewonnen hast.
Das zeigt aber das generelle Problem, das wir haben. Die Mannschaften können sich dann auf die Defensive konzentrieren, überlassen uns den Ball und wir haben die Lösung nicht so schnell parat, außer man gibt uns die Räume wie Leipzig dann in diesem Spiel oder es gibt eine Johnny Burkhardt Masterclass damals. Und das andere ist, wenn wir denn dann führen, können wir uns auf unsere Stärke besinnen, was die Verteidigung ist. Also wir machen dasselbe ja quasi retour. Also umso ärgerlicher ist es dann, wenn wir in Rückstand geraten.
Ja, und ich finde, gerade da hast du gemerkt, also das soll jetzt nicht heißen, dass er unbedingt hätte anfangen müssen, aber Stefan Bell hat eine Ruhe am Ball und sieht auch, wann ich verlagern muss. So, und da war einfach, okay, gib ihn Hanke Olsen, gib ihn der Costa und immer lang. Immer vor allem der Erste nach vorne, obwohl die Situation gar nicht vorbereitet ist. Und
Nadim auch noch hinten stand.
Und ja, er wollte ja den Ball richtig haben und er hatte ja auch Zentner, weil der die Dinger teilweise davor gekloppt hat, hatte die irgendwann zusammengeschrien und gesagt, Leute, ich bin doch hier, ich hole den Ball ab und dann ballern die das Ding vor und Amiri hat eine schlechte Positionierung für den Kampf um den zweiten Ball.
Ja, aber er hat gar keine Positionierung,
Guten Tag.
Bruder, spiel den Ball kurz.
Ja, basically. Und das ist halt auch das, also da muss man dann jetzt auch Robin tatsächlich mit in die Gleichung mit reinnehmen in diesem Spiel. Das war von ihm die rote Karte, scheiße passiert, aber es war im Großen und Ganzen von ihm auch mit Ball leider kein gutes Spiel. Und Nadim war da. Das wären jetzt nicht die schwierigsten Bälle gewesen, das Spiel hinten raus flach zu eröffnen. Und das ist dann halt leider ärgerlich, wenn dann auch die restliche Dreierkette komplett unruhig ist. Was wir allerdings auch schon in der vergangenen Saison beobachten konnten, wenn es nicht rund läuft in dieser Dreierkette, dann kriegt auch Robin ein Problem, weil die Abstimmung nicht mehr richtig funktioniert. Nicht nur defensiv, Thema Flanken und rauskommen und 1-gegen-1-Situation, die er dann zum Glück meistens sehr, sehr gut meistert. Aber dann eben auch mit Ball, wenn es darum geht, das Spiel zu initiieren. Ärgerlich an dieser Stelle auf jeden Fall. Trotzdem würde ich sagen, wir merken, dass das größte Problem der Defensive bei uns das Offensivspiel ist. Und vielleicht ist dann ein Podolski doch der mutige und richtige Schritt, wenn du sagst, okay, das ist jemand, der sich vielleicht unbekümmert auch was zutraut, ist halt die Frage, wie lange Bo Henriksen sich das noch anguckt und wen er dann ersetzen möchte. Bei Stefan Bell möchte ich erwidern, ich glaube, da war die Sorge so ein klein wenig, wenn der ins Laufduell gehen muss mit Karim Adeyemi, das ist kein Laufduell mehr, der eine steht, der andere läuft, das war es dann auch. Und ich glaube, vor dem Hintergrund wollte er den Wechsel nicht machen, vor allen Dingen, da Hanke Olsen eine solide Leistung bisher gezeigt hat.
Wo wir gerade bei den Wechseln sind, wollen wir einfach mal generell ein bisschen auf dieses Durcheinander an Wechseln der zweiten Halbzeit gucken, weil zu dem Zeitpunkt, wo Robin die rote Karte bekommen hat, stand ja Maxim Leitsch schon gar nicht mehr auf dem Platz. Der war ja da schon ausgewechselt worden für Bello. Was man aber leider hinterher dann gemerkt hat, war, dass Hanke Olsen offensichtlich doch nicht ganz so fit ist, hatte dann quasi die 2 Minuten später schon Krämpfe und ist dann quasi derjenige Innenverteidiger gewesen, der geopfert wurde, um Lasse Ries einzuwechseln, nachdem Robin Roth bekommen hatte. Und da denke ich mir halt schon, irgendwie ist das doch eine gewisse Fehlplanung gewesen, da Leitsch vorher auszuwechseln.
Sehe ich ähnlich. Für mich gab es 3 Spieler, die größten Probleme auf dem Platz hatten. 2 haben wir jetzt gerade schon mal angesprochen. Da Costa ausführlich, Widmer mal am Rande, weil da ging offensiv halt auch nichts. Das hat sich so ein bisschen bei den beiden bedingt. Und das andere war Lee. Es tut mir furchtbar leid, das in dem Kontext sagen zu müssen. Ich hatte ja auch am Anfang der Saison gehofft, dass wenn er reinkommt, dass er doch dieses Unbekümmerte mitbringt, dieses bisschen Wilde vorne, auch gerade in engen Räumen seine Reflexfußballer-Attitüde rausholt und dann schnelle Lösungen findet. Davon war, ich sag mal, am Anfang ein bisschen was zu sehen, aber es wurde immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und auch wenn Lee in der vergangenen Saison gut gescored hat, richtig überzeugt hat er selten. Schlechti hat ihn ja deswegen auch das Phantom genannt. Und das kam halt wieder raus, nur leider ohne Phantomtor diesmal.
Ja, ich fand das Phantom-Leak kam aber erst nach 20 Minuten raus. Die ersten 20 Minuten fand ich ihn noch sehr spielfreudig und agil und ich finde, er ist mit der Mannschaft untergegangen. Klar, kannst du jetzt sagen, muss er nicht auffallen? Sage ich nein, weil das ist nicht Jason Lee, das ist das Phantom und der macht halt Dinge gut im Spiel um den zweiten Ball, köpft er und saved er diese Bälle da vorne drin. War nicht gegeben, weil diese langen Bälle schlecht vorbereitet waren. Die Positionierung aller Spieler um diesen zweiten Ball schlecht. Also kann er die Stärke schon nicht mehr ausspielen. Und dieses Steil-Klatsch-Spiel, dieses Klatschen lassen oder er spielt mal einen Ball tief, war halt auch nicht gegeben, weil diese Mitspieler ihm keine Tiefe gegeben haben.
Beziehungsweise Amiri, der dafür auch da gewesen wäre, wahrscheinlich noch zwischen den Innenverteidigern geparkt
war. Ja, also die
war.
Ganzen Abläufe waren unfassbar unsauber und außer Amendo Sieb war keiner, der irgendwie in die Tiefe gesprintet ist, weil alle quasi immer in den Fuß haben wollten und dementsprechend hat er halt auch keine Option gehabt. Und dann kann er natürlich, weil Dortmund ja quasi Copy-Paste 3-4-3 gespielt hat, das waren es immer Mann gegen Mann-Duelle. Teilweise, weil es halt so eng war, war Dortmund mit 2-3 Spielern Überzahl um den Ball. Und dann siehst du halt zwangsläufig schlecht aus. Es geht für mich aber dann, wie gesagt, in der Mannschaft unter.
Ja, beziehungsweise Dortmund sieht dann dementsprechend gut aus.
Das ja,
muss man
genau.
halt
ja.
auch dazu sagen. Ja. Ne? Aber lass doch mal kurz über die Alternativen sprechen, die denn möglich gewesen wären. Also auf Außen, wir hätten für Widmer beispielsweise Faradschnik gehabt. Er hätte auf jeden Fall das Tempo, die Tiefenläufe gehabt. Hätte Dortmund und auch Svensson da hinten wirklich in Bedrängnis bringen können. Auch wenn Svensson ein Dauerläufer ist, ich glaube, der Bundesligaspieler mit den meisten abgespulten Kilometern in der vergangenen Saison, wäre das eine Aufgabe gewesen. Oder, und das war das, was ich in der letzten Sendung gesagt habe, ich hätte tatsächlich Nardin gebracht an dieser Position. Erstens, weil er sich verdient hat, weil er sehr gute Leistungen gebracht hat. Zum anderen hat er das in der Vorbereitung gespielt, hat auf dieser Position überzeugt, hat defensiv auch dazugelernt. Und für mich noch den Tacken torgefährlicher ist als Niki Faradschnik und auch die ein oder andere scharfe Flanke reinbringen kann, wenn man das Stilmittel denn wählt, wie beispielsweise gegen Crystal Palace in der Vorbereitung. Das wäre für mich der Lösungsweg gewesen.
Ich finde es sehr interessant, dass nachdem wir ja eben schon über verkorkste Wechsel oder vielleicht falsch eingesetztes Wechselkontingent geredet haben, Nardin genau der Lichtblick unter den Wechseln war. Nämlich, nachdem er reinkam, auch offensiv zuerst, ja für Lee, lief's. Es lief wesentlich besser. Die Pässe kamen, er war ein wirkliches, das belebende Element in den letzten 20 Minuten. Und nachdem Robin dann weg war, war er ja auch auf der Rechtsverteidigerposition sehr viel besser mit Paul integriert.
Ja.
Und allein deswegen war in der letzten Viertelstunde überhaupt noch irgendwas wie Torgefahr zu spüren, weil Nardin und Paul wirklich so gut miteinander harmoniert haben, dass man denkt, krass, wie kann dem Trainer denn das nicht von vornherein auffallen, dass die Spieler halbwegs gut miteinander funktionieren? Und dann hätte man ja vielleicht sogar Lee starten lassen können in dem Moment. Ich hätte mich von vornherein für Faradschnik und Nardin, also Nardin dann auf der Lee-Position quasi entschieden, um mehr Offensive zu haben. Aber wenn du doch dann zwei Spieler hast wie Nardin und Paul, wenn ich das sehe, also ich wäre jetzt wirklich bestürzt, stark bestürzt, wenn Nardin jetzt nicht auf der Rechtsverteidigerposition spielen würde gegen Nicosia.
Sorry, dass man das einfach so deutlich sagen muss. Du hättest diesen Fehler spätestens in Minute 46 einfach korrigieren müssen.
Yes.
Weil, okay, vielleicht redet man anders, wenn Paul Nebel das Tor macht und du dann hinten deine Stärken ausspielen kannst im tiefen Block. Und Silvan Widmer seine Seite dicht macht, das gut verteidigt. Aber es war einfach faktisch nicht der Fall. Du liegst zur Halbzeit 2-0 hinten. Es ist schon eine Riesenhypothek. Und dann kannst du ja sagen, hey, was habe ich denn jetzt zu verlieren? So, jetzt muss ich mit meinem Ingame-Coaching Dynamiken hier verändern. So. Und das ist ein offensiverer Impuls. Das ist ein Impuls mit mehr Tiefe, weil wenn das Mainz 05-Spiel von einer Sache immer gelebt hat, waren es die gegenläufigen Freilaufbewegungen. So, einer kommt kurz, einer geht tief. Und dadurch weiß der Gegenspieler nie, welchen Lauf nehme ich jetzt mit auf. So, aber dann, das ist für mich ein Angsthasen-Ingame-Coaching gewesen.
Stimme ich zu 100% zu. Und wenn wir uns halt mal angucken, woran ist denn laut Statistik im letzten Drittel eben fehlt, dann sind es eben die Ideen im letzten Drittel. Das heißt, ich brauche einen kreativen Spieler. Und wenn wir sagen, wir wollen auch die Außenverteidiger durch die Assist-Zone, ballfern, mehr zu Torschüssen animieren, dann ist Nardin für mich da das eine, zum einen Zielgeber, Zielspieler, zum anderen dann aber halt auch jemand, der diesen Pass spielen kann, weil er das 1 gegen 1 zum Beispiel auch geht. Wir haben die meisten hohen Ballgewinne in der Liga. 10,2 pro 90 Minuten. Das ist deutlich auf Platz 1. Wir haben die höchste Startposition im eigenen Ballbesitz. Das heißt, wir starten sehr hoch in der Hälfte des Gegners. Auch da ist einer da auf engem Raum für mich die bessere Lösung beispielsweise als ein Niki Faradschnik. Und gerade im Zusammenspiel dann auch mit Paul Nebel, der da immer eine schnelle und gute Lösung hat und die Tiefe sucht, der war ja quasi alleine, weil Wittmann nicht dabei gewesen ist. So hart muss man es, glaube ich, mal sagen. Aber wir müssen halt auch diagnostizieren, bisher aus diesem hohen Ballgewinn machen wir viel zu wenig. 11, knapp 12% der Abschlüsse werden gerade mal daraus generiert. Und das ist echt zu wenig. Und dann einen torgefährlichen Spieler zusätzlich auf dem Platz zu haben, der invers reingehen kann, auch wie eben Nadar, wäre für mich das Ziel gewesen.
Was das Ganze nochmal ein bisschen verstärkt, ist, dass wir auch extrem kurz nur im Offensivspiel den Ball haben. Insgesamt nur 7,15 Sekunden und damit sind wir Platz 17 in der Bundesliga. Das heißt, unsere Angriffe können gar nicht ausreifen. Die sind direkt wieder beendet, weil wir den Ball entweder verlieren oder weil er sich irgendwie im Sande verläuft so.
Ja, weil wir vielleicht auch nicht zu genau dann im letzten Drittel sind oder nicht genau genug oder eben dann halt auch den Ball nicht tragen und dementsprechend länger haben. Da dürfte auch mehr gehen. Also da wäre für mich sowohl Niki Faradschnik als auch Nadin einfach die bessere Alternative als Sylvain Widmer gewesen.
Ich finde, man muss ein bisschen aufräumen, weil das Problem war in den ersten drei Spielen vor Augsburg ja ebenfalls. Du hast das intensivste, höchste Pressing der Liga, lässt die wenigsten Pässe zu, bis du vorne attackierst. Aber A, tut der Gegner dir nicht mehr den Gefallen und spielt ins Zentrum, außer der FC Augsburg, so, und dann stichst du halt zu, dann bist du halt gut mit Sano. Der Rest macht das nicht. Dortmund hat in U-Form aufgebaut. Die haben immer über die Innenverteidiger, über die Schiene oder sofort so einen Ball mit Trall von halb links, Benze Baini vorne auf Brandt oder andersrum. Und die haben gar nichts über Sabitzer und über einen Matcher gar nicht erst probiert, so. Und die Balleroberung, die sie hatten, also man muss auch sagen, die Statistiken unterscheiden sich da. Also wir bei der AZ nutzen Y-Scout, da sind es jetzt nicht so viele Balleroberungen, aber die haben schon einige Balleroberungen, aber die sind halt vor allem dann außen. So, und außen verlierst du auch eher mal den Ball, du hast einen weiten Weg zum Tor.
Du meinst jetzt gerade eben Ballgewinne, ich präzisiere nur
genau,
einmal,
ja.
Also Ballgewinne von Mainz 05 genau. In der Hälfte des Gegners, außen werden die meisten dann gewonnen und dementsprechend... Klar gewinnst du da den Ball an der Außenlinie, kannst aber auch selbst von da aus nicht sonderlich viel damit anfangen.
Außer Flanken.
Genau.
Die Flankenkönige.
Oder halt du leitest mit eigenen Einwürfen gegnerische Konter ein. Weil dann kommt halt in diesem Spiel wirklich alles zusammen. Und das darf dir halt, wir haben jetzt viel über Danny da Costa geredet und das sind schon die gröbsten Patzer in dem ganzen Ding. Es gehört aber zur Wahrheit, dass zwei Tore aus zwei Einwürfen resultiert sind und das darf dir dann wirklich überhaupt nicht passieren.
Ja, Nadim schenkt ihnen den Ball. So, das geht halt schon zu einfach. Andererseits sind es halt zwei Abschläge quasi, die das Ganze initiieren, ne, von Kobel.
Und lass uns trotzdem jetzt auch noch mal auf die Möglichkeiten gucken, die wir offensiv gehabt hätten, auch auf der Bank oder in der Startelf. Wir haben Jisung Lee angesprochen, Nadar entweder als Außenverteidiger oder offensiv für Lee wäre die Möglichkeit gewesen. Sieb startet von Anfang an. Starten wir mal da. Sieb, der richtige Spieler für dieses Spiel für dich, Domi?
Jein, finde ich. Ja, die Antwort ist natürlich scheiße. Aber ich finde, du hast mit ihm schon einen Spieler, der ein Momentum aufbauen könnte, so nach dem Augsburg-Spiel. Und ich finde, anhand der Trainingsleistung, ich habe nicht alle Trainings gesehen in den letzten Wochen, aber Nelson Weiper ist nicht gut im Training. So, daher ist es okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass Amindo 70 brutal da aufdrängt. Von daher sage ich, es ist okay, wenn du sagst, Trainingsleistung belohnen, aber du musst das früher korrigieren. Du musst auf diesen Spielstand eingehen. So, und dann sage ich halt auch radikal in der Halbzeit beide Schienenspieler raus, mit Varadschnik und Nordar auf beide Schienen. Flanken ballern, weil ehrlicherweise.
Also Mwene auch raus für dich.
Mwene auch raus, weil auch nur einer von beiden Rückpass-Schienenspielern, da kam kein Impuls nach vorne. Für mich ist das zu wenig, definitiv, vor allem wenn du 0-2 hinten liegst und dann scheiß auf die Trainingswoche. Ich hätte spätestens ab Minute 60 Nelson Weiper vorne reingestellt, meinetwegen mit Amindo Sieb zusammen und Nebel auf der 10 dahinter und hätte die mit Flanken bombardiert, weil ich bin mir sicher, dass ein Benze Baini keine Disziplin hat, jedes Mal diese Läufe in die Box aufzunehmen und weil er kein gelernter Innenverteidiger ist. Also nutzt dieses Mismatch vielleicht gegen den Nelson Weiper, wo er seine Paradedisziplin hat im Strafraum.
Wo du es gerade ansprichst, Benze Baini hatte auch Glück, muss man sagen. eine der ersten Szenen ist eine Hereingabe oder ist eine Ecke sogar. Und Hanke Olsen kommt zum Kopfball und Benze Baini ist mit beiden Händen im Rücken von Hanke Olsen, der damit den Ball nicht mehr richtig drücken kann und auf die Fresse fliegt, auf gut Deutsch gesagt, wo Dortmund sich schon bedanken darf, dass es in dem Moment keinen Pfiff gibt. Ich möchte hier keinen Elfmeter fordern, der Sieg geht auch in Ordnung, alles in Ordnung. Und ich möchte auch sagen, der Schiedsrichter hat für mich eine astreine Leistung gebracht. Aber Benze Baini ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt, wenn es um dieses disziplinierte Verteidigen geht. Und das hast du bereits früh im Spiel gemerkt. Und jemand wie Hanke Olsen war bereits in der Lage, das auszunutzen. Was meinst du, was ein Stürmer, der dir permanent da an den Füßen steht, damit machen kann? Also da gebe ich dir zu 100% recht, wäre eine Möglichkeit gewesen.
Ich denke, es wäre für Nelson Weiper auch tatsächlich ein bisschen dankbarer gewesen, wenn ein Sieb noch nebendran steht, der ihm einen Verteidiger wegziehen kann.
Ja.
Was ja genau die Stärke ist, von Nelson Weiper, das Kopfballspiel. Und wir haben es in der zweiten Hälfte bei einer Ecke gesehen, was Leitschi durch einen Block Hanke Olsen freigestellt hat, der sowas von dermaßen gut zum Kopfball kommt, dass der den nicht platzierter macht, ist eigentlich eine kleine Frechheit.
Das ist eine Frechheit, nein. Ein Bundesliga-Spieler, der so zum Kopfball kommt, das Ding muss knallen, und zwar im Netz und nirgendwo sonst.
Und wir haben es in den letzten Spielen immer wieder gesehen, wenn wir nur eine Spitze haben, gerade auch Nelly ist da einfach nicht die richtige Person, die da körperlich auch reingeht. Und ich glaube, wenn du mit Sieb eher jemanden hast, der aktuell es sehr gut macht, die Verteidiger zu nerven, gerade bei den langen Bällen, dann hast du mit Nelly nebendran jemanden, wo du sagst, das könnte echt gut harmonieren.
Was ich noch mich frage ist, wo ist jetzt William Böwing? Also,
gute Frage.
Wir reden davon, dass wir Lösungen im letzten Drittel brauchen. Er ist jemand, der diese Lösungen von seinem Spielerprofil her mitbringt, der übrigens aber auch einen sehr guten Abschluss in der Box und an der 16er-Kante hat, der, falls du da nicht so tief reinkommst, auch die Möglichkeit hat, abzuschließen. Wäre für mich übrigens auch eine Möglichkeit gewesen, ihn für Lee starten zu lassen. Plus, und ich wiederhole das gebetsmühlenartig, Jae-Sung Lee in die Spitze zu stellen, ist für mich nach wie vor ein probates Mittel, weil abschließen kann der Mann immer und unangenehm zu verteidigen ist er auch immer und kopfballstark ist er ebenfalls. Wenn du sagst, Nelson Weiper, da reicht's gerade nicht und ich fand ihn gegen Augsburg, Entschuldigung, wirklich nicht in Ordnung. Wenn du reinkommst, dann bring auch bitte Leistung. Das fand ich nicht gut. Wäre das für mich immer noch ein Weg zu sagen, okay, dann eben Jae-Sung Lee vorne rein, auch immer ein Lösungsansatz für mich zumindest.
Ich habe den Hot-Take, dass Böwing reingekommen wäre, wenn wir uns nicht verwechselt hätten. Wenn wir nicht einen Innenverteidiger zu viel ausgewechselt hätten. Ja. Am Ende hättest du den nochmal reinschmeißen können, gerade vielleicht auch mit Nelly zusammen in den letzten 10 Minuten oder so.
Lass über diesen Fehlwechsel doch mal gerne sprechen, weil Stefan Bell kam rein, allerdings für Maxim Leitsch. Genau. Was sich, glaube ich, im Stadion, wenn ich in die Blicke um mich herum geguckt habe, niemandem erschlossen hat, weil, auch wenn er nach vorne nicht gut war, defensiv hat er halt eben funktioniert, gerade gegen Adeyemi, und das war auch klar ersichtlich, und einfache Fehler hat er in dem Sinne eben nicht gemacht, aber er geht raus und 2 Minuten später liegt Hanke Olsen von Krämpfen geschüttelt auf dem Boden. Das ist dann natürlich schon ärgerlich.
Es hat mich massivst genervt. Vor allem, wir hatten tatsächlich direkt vorher schon drüber gesprochen, dass eigentlich Leitsch einer der Lichtblicke in der Innenverteidigung war oder in der Verteidigung generell war. Und dann quasi den Spieler, der uns gerade noch so ein bisschen Festigkeit hintenrum gibt, rauszunehmen für Stefan Bell, der gegen Adeyemi also absolut ein Mismatch ist, die Verteidigung ja auch nochmal umzustellen. Du hast natürlich mit Hanke Olsen dann jemanden, der zwar links spielen kann und das auch schon häufig gemacht hat, aber trotzdem wechseln die dann erstmal die Positionen und man bringt da unnötig Unruhe rein, um dann noch Hanke Olsen zu haben, der dann einen Krampf hat und quasi in der übernächsten Szene raus muss. Das finde ich einfach echt verschenkt und das hat mich echt geärgert.
Ich finde, du musst da viele in die Verantwortung nehmen und das fängt bei Bo Henriksen an. Ihr sagt es jetzt, man muss es auch ehrlicherweise so sagen, wann hat, und dann nehme ich nicht nur Bo Henriksen rein, sondern seinen ganzen Staff, wann hat das Trainerteam ein Spiel gewonnen durch Ingame-Coaching?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Und deiner Mannschaft geht's schon nicht gut und das liegt auch an gewissen Spielern und da sage ich auch, also Bo Henriksen kann nichts dafür, wenn du einem Nelson Weiper als Verein den roten Teppich ausrollst und sagst, wir holen keinen zweiten Stürmertyp à la Nelly Weiper, du musst dafür aber schon an dir arbeiten und funktionieren und besser werden. Und bislang ist davon wenig zu sehen und deshalb nehme ich ihn auch in die Pflicht. Bis Weihnachten muss er A, körperlich draufpacken und B, von seinem Trainingseifer auch. Also ich habe das gesehen.
Der gesamte Habitus geht mir so auf den Wecker, Alter. Wirklich, es hat was von lustlosem Gejogge. Und das, aber das ist nicht nur bei ihm so. Also ich meine, wir haben vorhin bei Danny da Costa einmal angesprochen, der das auch hin und wieder macht. Du hast es immer wieder neuerdings in der Mannschaft. So ein Einsacken in sich selbst und dann wird hinterher getrabt. Und das ist wirklich gegen jedes Fünkchen Mainz 05-Identität.
Und das ist frappierend, vor allem wenn man sieht, Paul Nebel hat es nach dem Spiel kritisiert. Er hat so gesagt, ja, also irgendwie, wir haben die Intensität gar nicht auf den Platz bekommen. Und wenn eins diese Mainzer DNA ist, gerade bei Heimspielen, wo du letztes Jahr Bayern, Dortmund, Stuttgart, Top-Teams aufgefressen hast, dann war es diese brutale Intensität, dass du als Gegner gedacht hast, du erstickst hier, weil der Gegner dir einfach den Hals so zudreht mit dem Druck, mit der Lautstärke, mit der Zweikampfhärte. Und das finde ich, also wir sind ja hier weit weg von einer Krise, aber es sind schon Warnzeichen, die ernst zu nehmen sind, denn du bist jetzt vor Europa gewesen. Du hattest den September, wo du keine Dreifachbelastung hattest, wo du trainieren kannst, wo du arbeiten kannst. Das kannst du jetzt nicht mehr mit der Dreifachbelastung bis Weihnachten. So. Und dann fehlt dir aber in ausgeruhten Wochen schon die Intensität in deinem Spiel. Dann wird es schwierig für Mainz 05, weil davon lebt es. Und die Aussage war für mich schon ein Alarmsignal. Es fehlt ein bisschen irgendwie auch an der DNA, dass vielleicht gewisse Spieler denken, es läuft von alleine, weil man letztes Jahr so gut war. Aber die Art und Weise, bis man zu diesen Performances gekommen ist letztes Jahr, die ist einfach nicht mehr da.
Trotzdem würde ich sagen, es ist keine Krise, so wie du auch schon gesagt hast. Und vor allen Dingen gibt es Hoffnung, weil Bo Henriksen und sein Trainerteam ja vieles sind, nur nicht A, beratungsresistent und B, auch nicht aus den eigenen Fehlern lernen würden. So, und die generelle Bereitschaft zur Rotation ist gegeben. Und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten erzwungenen Rotation eigentlich, weil die nächste rote Karte. Und wir müssen diesen Themenkomplex eigentlich unter den roten Karten mal eröffnen. Wir haben 5 Bundesligaspieler und 3 rote Karten gesehen. Das ist hanebüchen.
Und wir haben ja auch eine rote Karte nicht gesehen, die Stefan Bell hätte potenziell sehen können.
Müssen.
Also wären es ja eigentlich sogar fast schon 4 rote Karten gewesen in 5 Spielen. Und das finde ich massivst zu viel.
Ja, und wenn wir uns angucken, wen es getroffen hat, dann sind das alles Stammspieler. Also wir reden von Paul Nebel, wir reden von Robin Zentner. Wir reden von, du hast gerade gesagt, Stefan Bell eigentlich. Und jetzt helft mir beim dritten.
Dominic Kor, ja.
Dominic Kor, so vierten beziehungsweise Dominic Kor. Und das waren die Anker in der vergangenen Saison. Wir hatten mal gesagt, wir hatten in allen Mannschaftsteilen Kapitäne. Das sehe ich gerade nicht, ehrlicherweise. Jetzt musste Lasse Ries ran, der hat dann ein sehr ordentliches Spiel gemacht, hat auch noch eine Glanzparade hingelegt, alles super. Der hat letzte Saison auch schon ein paar Spiele gemacht, du weißt, du kannst dich auf ihn verlassen. Weil du gerade Europa aber angesprochen hast, da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Dort wurde jetzt angekündigt, wird aber Robin Zentner wieder spielen. Und ich möchte an der Stelle sagen, das ist für mich ein fundamentaler Fehler, weil auch als Torwart brauchst du Spielpraxis und die musst du auch in Europa haben. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann hol dir diese Spielpraxis in Europa für die kommenden 2 Bundesligaspiele, weil Robin wird definitiv für 2 Bundesligaspiele raus sein. Und dann hast du wenigstens mal 3 Spiele gemacht und bist dementsprechend gefestigt und auch eine Alternative, falls Robin noch anders was passiert. Aber ihn jetzt nicht in Europa einzusetzen, sondern Robin spielen zu lassen und ihn dann quasi wieder halb aus der kalten Hose in die Bundesliga zu werfen, wo du dich gerade sehr, sehr schwer tust, ist für mich der nächste Coaching-Fehler, wie damals vor dem ersten Spiel gegen Trondheim, wo du gesagt hast, nö, unsere besten Spieler spielen quasi nicht gegen Dresden, sondern die machen ihr Debüt in Trondheim. Ja, so sah es dann halt auch aus. Also dieses Thema, wie gehe ich mit welcher Mannschaft in das Spiel rein, ist für mich bisher ein dominierender Komplex bei diesem Trainerteam in dieser Saison.
Ich bin da bei dir, denn Lasse Ries hat 2 Bundesliga-Einsätze gehabt, jetzt kam der dritte dazu, alles in Riesenabständen, gib ihm diese Spielpraxis. Sie wird nicht gegeben, wahrscheinlich, weil sie sagen, Robin Zentner war einer von denen, die sich Europa erspielt haben, vielleicht einer der Gesichtspunkte, aber warum nicht die Chance geben? Ich hörte auch vor der Saison schon, dass es generelle Überlegungen gibt, Lasse Ries zum Pokaltorwart zu machen, zumindest zum DFB-Pokaltorwart, ist ja am Ende nicht so geworden. aber du hast einen stabilen Rückhalt, du gehst ein sehr, sehr geringes Risiko und diese langen Bälle, die er spielt mit einer unfassbar flachen Flugkurve, dafür schnell, die können dir halt auch nochmal eine Waffe werden. Dementsprechend, glaube ich, würde das vielleicht auch der Abwehr helfen auf eine Art, dass du mit langen Bällen, die du dann spielst, aber auch noch eine andere Qualität da reinbekommst.
Und auch ruhiger hinten rausspielen zu können. Robin hat sich da zwar wirklich entwickelt, aber die fußballerische Komponente ist bei Lasse doch nochmal eine andere. Da wird dann Nadim vielleicht nicht überspielt zwischen den Innenverteidigern, sondern ist dann für ihn auch die erste Anspielsituation. Notfalls halt auch unter Druck, auch das bekommt er gut hin. Hat er in der letzten Saison auch ein, zweimal gezeigt. Ich würde ihm das Vertrauen an der Stelle wirklich schenken, ja.
Und genau darauf würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen genauer eingehen, weil ich finde die menschliche Komponente hinter dieser Entscheidung nochmal ein bisschen anders. Du hast eben gesagt, Domi, es gab Überlegungen, ihn zum Pokaltorwart zu machen, also DFB-Pokaltorwart. Ich finde es als Mainz 05 auch insgesamt ein wichtiges Zeichen, einem zweiten Torwart, der so lange im Verein ist, der jetzt auch nicht irgendwohin ausgeliehen wird, der quasi hinter einem extrem großen, hinter einer extrem gefestigten Nummer 1 steht, zu zeigen, hier, wir legen Wert auf deine Anwesenheit hier. Wir sehen, dass du Robin auch gut vertreten kannst. Und dann auch zu sagen, ey, wir wissen, du hast hier nicht eine ideale Situation, aber das geben wir dir jetzt mal und das gönnen wir und das hast du dir auch verdient über die letzten Jahre.
Aber das ist keine neue Situation bei Mainz 05. Wir laufen in dieselbe Thematik rein wie damals bei Finn Dahmen. Auch er hat extrem gute Leistungen gebracht. Auch er hat damals übrigens in der Rückrunde von Svensson, ich glaube, es waren ein paar Spiele, die Verteidigung gefestigt, weil er einfach eine andere Anspielpersönlichkeit war. Robin ist dann wieder reingestiegen und hat auch performt dementsprechend. Das war in Ordnung. Aber es gibt diesen Lösungsweg. Aber das Dilemma für Lasse ist einfach für ihn, wenn er jetzt nicht spielt, ich bin Finn 2.0. Das heißt, ich werde keinen Markt haben, wenn ich nicht ablösefrei bin. Und dementsprechend wird das nächste Invest sein, wo Mainz 05 keine Knete sieht. Und das ist auf Dauer für einen Ausbildungsverein nicht gesund. Es geht nicht darum, Robin Zentner hier die Nummer 1 in Abrede zu stellen, um Himmels Willen. Da sind wir weit von entfernt. Aber es geht darum, zweiten Torhütern eine Perspektive aufzuzeigen und eben kein Invest zu verschenken. Denn du hast im NLZ eine Menge Kohle in die Jungs gesteckt, in deren Ausbildung. Das war bei Finn so, das war bei Leo so, es ist jetzt auch bei Lasse so. Und du hast auch bei Johnny Burkhardt nicht den maximalen Invest rausgeholt, den du tendenziell hättest haben können. Also es ist schon ein wiederkehrendes Thema und man sollte diesen Fehler tunlichst nicht wiederholen.
Ja, und einfach Vertrauen geben. So, ja. Wenn du schon vor der Saison sagst, und das ist kein Thema, ihn zu verleihen für die nächste Entwicklungsstufe, sondern sagst, ja gut, also wenn Zentner jetzt hier nicht mehr performt oder verletzt ist, dann haben wir mit dir, Lasse, einen guten Bundesliga-Torwart, dann musst du es halt auch symbolisieren in der Form. Und da sage ich halt auch, ein Spieler kann nicht wachsen auf der Bank, sondern dann macht er den Fehler vielleicht und dann sieht man vielleicht auch, okay, vielleicht ist er doch nicht gut genug. So, aber all das, was er bislang gezeigt hat oder was man auch im Training sieht, ist so, dass ich sagen würde, yo, gib ihm das jetzt, weil nur so kannst du besser werden, wie bei jedem anderen. Anderes Extrembeispiel, Noah Atubolu. Wie viel Vorschusslorbeeren hat er bekommen? Also wie viel Fehler konnte er sich auch erlauben, weil du etwas in ihm gesehen hast, aber du hast als Verein ihm auch etwas gegeben und er hat es dir auf Strecke zurückgegeben.
Ja, und du hast dann die Situation, Noah Atubolu hat auch einen Rekord aufgestellt bei Freiburg, ist dann getoppt worden von Finn Dahmen. Finn Dahmen ist zum besten Torhüter der letzten Saison von den Bundesligaspielern gewählt worden. Er ist derjenige, der im DFB-Dunstkreis steht. Das war von seiner Spielanlage aber her auch schon zu sehen. Das heißt, du bist eigentlich sehenden Auges, hast du dieses Fehlinvest in Kauf genommen. Und das darf dir bei Lasse nicht passieren, weil auch er hat diese Veranlagungen und ist eigentlich von den körperlichen Voraussetzungen fast sogar noch besser als Finn Dahmen. Also es gibt hier wenig Argumente, ihm nicht zumindest Einsatzzeiten perspektivisch zu geben.
Ja, und dementsprechend bin ich halt dann mal auf Sonntag gespannt, vor allem auf das Spiel dann beim HSV, denn da ist schon Druck auf dem Kessel.
Man muss ja dazu sagen, am Ende haben wir letztes Jahr auch aus Augsburg gewonnen. Gut, wir haben dann auch gegen wen auch immer danach daheim gut gespielt, aber auch das Auswärtsspiel auf St. Pauli, kurze Zeit später, vor der Länderspielpause, war mit der Moment, wo wir die Saison gedreht haben. Und so wichtig ist dieses Spiel in Hamburg eigentlich, dass das eine Saison auch ins Positive drehen kann. Und genau unter diesem Aspekt wäre es halt noch mal wichtiger, dass du halt auch den Torwart hast, der eingespielt ist, der und sich auch mit der Innenverteidigung auseinandergesetzt hat. Und deswegen denke ich mir halt, okay, es ist klar, dass er die zwei Spiele bekommt. Robin ist zwei Spiele gesperrt worden vom DFB und dementsprechend ist meiner Meinung nach klar, dass Lasse da spielen sollte jetzt gegen Nikosia.
Naja, und es hat ja Torhüter gegeben bei Mainz 05, die da durchaus das ein oder andere spektakuläre Debüt gefeiert haben beim HSV im Tor. Ich erinnere an Flo Müller und seinen gehaltenen Elfmeter. Also scheint ja kein schlechtes Pflaster zu sein, auch wenn es kein Bundesliga-Debüt ist, aber trotzdem mit der Perspektive, das nächste Spiel auch noch zu spielen, ist es ein Debüt-isch. Möchte ich mal
stark
daher sagen. Aber trotzdem müssen wir nochmal über die roten Karten reden. Es ist ja nicht nur so, dass die Granden dieser Mannschaft massiv wackeln, sondern es bedeutet ja auch, dass sie dadurch die Mannschaft massiv ins Wackeln bringen, weil du eben dann doch nicht, und dann komme ich nochmal auf die Qualität von auf die Aussage von Nadim Amiri zur Qualität in der Breite des Kaders zurück, weil du die eben dann doch nicht so hast, auch wenn er sie inzwischen eingefangen hat, die Kritik, nach dem Sieg gegen Augsburg. Aber die Wahrheit ist, dass sie immer noch zutrifft.
Sie trifft zu. Er musste sich ja ein bisschen verteidigen in Augsburg, aber es war halt auch nur ein Spiel. So, aber du hast gewisse Qualitäten in deinem Kader und ich finde, ich bin in einer Sache großer Fan von Lukas Kwasniok und das ist sein Einfluss durch Einwechslung. So, der weiß ganz genau, was er von verschiedenen Spielertypen bekommt und dementsprechend dann auch immer wieder einsetzt. So, der hat auch letzte Saison bei Paderborn oft ohne Neuner gespielt. So, sobald die aber das Gegentor kassiert haben, hat der gewechselt. Der hat dann auch oft auf Doppelspitze umgestellt. Und dementsprechend finde ich, bist du als Trainerteam krass in der Verantwortung, jetzt die richtigen Schlüsse auch zu ziehen und zu sagen, zum Beispiel, wir haben derzeit keinen funktionierenden Neuner und wenn ich keinen Neuner habe, dann brauche ich zwei. So, damit die das auffangen. Ja. Da fängt es für mich an. Es fängt dann, geht auf der Schiene weiter. Wir brauchen nicht über die Sechs reden. Wir brauchen nicht über die Innenverteidigung reden, weil die stellt sich jetzt wieder von alleine auf, wo Kor zurück ist. Und dann musst du eigentlich nur darüber reden, ob du da Costa vielleicht eine Pause gibst und Hanke Olsen dann rechts stellst und Bello in die Mitte. Aber für mich fängt es vor allem, weil ihr sagtet es, in der Defensive ist es eigentlich kein großes Problem. Das Problem ist die Offensive. Und da muss ich die funktionierenden Pärchen finden, die gute Abläufe haben, die schwierig sind zu trainieren. Aber wenn ich weiß, es gibt eine gewisse Chemie, wie zwischen Nebel und Cassie, leider jetzt nicht mehr möglich.
Oder Nebel und Nardin, die man festgestellt hat, in diesem Spiel jetzt dann doch. Dann würde ich darauf eingehen. Auch eine gewisse Chemie kann entstehen zwischen Böwing beispielsweise und den Halben. Und irgendwann kommt ja auch noch Benedikt Hollerbach zurück.
Und ich will an eine Sache erinnern. Also klar, wir haben jetzt ein bisschen Henriksen gescholten, was das Ingame-Coaching angeht. Aber wo dieses Trainerteam letztes Jahr stark war, war zu reagieren auf Schwächephasen, Lösungen zu finden. Auf den schwachen Saisonstart, auf den schwachen Januar. Auf den schwachen Januar war die Lösung vor allem auf einmal diese Doppelspitze Burkhardt-Weiper. Haben sie in Heidenheim 2-0 gewonnen. Danach, glaube ich, auch 2-0 gewonnen gegen St. Pauli damit. Das war übrigens der letzte Heimsieg. Ja, das war im Februar der letzte Heimsieg. Das war zum Beispiel so eine Reaktion und im April war auch nochmal eine Schwächephase und dann hast du, glaube ich, kein Spiel gewonnen im April, aber dafür dann im Mai in Bochum gewonnen, 4-1 überzeugend. Und eigentlich, wenn der VAR nicht dieses geile Bello-Tor geklaut hätte, hättest du auch Leverkusen geschlagen. Ja. Und da gab es immer die richtigen Lösungen. Und die brauchen sie jetzt auch mehr denn je, weil dieser Mannschaft, die einfach nicht in Form ist, auf gewissen Stellen, wo einfach Spieler auch selbstkritisch in die Pötte kommen müssen, muss auch auf eine andere Art geholfen werden.
Und vielleicht gerade dann auch mit Spielern, die gierig sind, die hinten dran sind, die sich beweisen müssen, weil sie sonst keine Perspektive kriegen. Und dann auch mit Spielern, die vielleicht eine gewisse 1-gegen-1-Qualität mitbringen, und sei es, um mal das Pressing des Gegners zu brechen, wenn du vorne den Ball hast im engen Raum, oder einfach, um durchgehen zu können, um irgendwas Verrücktes zu machen. Also da haben wir die entsprechenden Spieler, ob es Nadar ist, ob es Böwing ist, ob es Nebel ist, die diese Situation heraufbeschwören können und man sollte diesen Jungs auch das entsprechende Vertrauen geben, weil sonst werden sie sich auch nicht einspielen können. Das ist nämlich die andere Wahrheit. Und damit bedanke ich mich bei euch. Es ist noch rausgekommen, es gibt ein Public Viewing in Mainz für alle, die wie Bene sich eine Katze gekauft haben anstelle eines Flugtickets. ihr könnt Public Viewing machen mit Mainz 05, bei Mainz 05, wie auch immer. Schaut euch das an. Ich glaube, Bene, für uns beide eine Option.
Ja, definitiv.
Für mich steht auch fest, ich werde gegen Hamburg dabei sein. Felicitas und ich werden beide im Volkspark sein.
Geil.
Ich habe heute für Montag Urlaub gekriegt. Ja, Wolleck.
Ist für mich das schönste Stadion Deutschlands.
Okay, das ist hochgestapelt. Mal gucken, ich werde mich freuen. Ich werde am Samstagabend noch eine Weinprobe haben und dann irgendwie los müssen.
Da fährst du mit Kopf quasi.
Das dauert ein bisschen, bis du da hinten am Volkspark bist. Also hast genug Zeit auszunüchtern noch auf der Fahrt dahin.
Ich hoffe, dass es nicht zu viele Umstiege gibt. Hashtag Deutsche Bahn. Und damit bedanke ich mich bei euch allen. Ich werde dann ansonsten Bahn-Ingame-Coaching machen müssen. Das wäre mir definitiv zu viel in diesem Zustand. Vielen lieben Dank, dass ihr beiden da wart. Bene, danke, dass du gekommen bist.
Always a pleasure.
Domi, danke euch und damit Arrivederci.
Ciao, tschüss. Ciao.